Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mancher von euch hat diesen Psalm ja wahrscheinlich auswendig gelernt, im Konfirmandenunterricht oder im Religionsunterricht, so war es zumindest bei uns noch so. Und ich kann mich gut erinnern, als wir im Konfirmandenunterricht zusammensaßen, und ich habe dieses Bild noch vor Augen, als wir in diesem Gemeindehaus saßen und wir sollten uns die Konfirmationsverse aussuchen. Das heißt, der Pfarrer hat gesagt, hier, ne, 2 Monaten ist soweit, jetzt wird es Zeit, dass ihr euch überlegt, welchen Vers ihr zur Konfirmation haben wollt. Aber es müssen immer 4 Leute den gleichen Vers haben. Weil wir nicht so viel Zeit im Gottesdienst haben, für jeden, das waren 50 Kinder, für jeden seinen Vers zu sagen, müssen sich immer 4 Leute auf einen Vers einigen. Und zweitens gab es so Konfirmationskreuze und da kam so ein kleiner Aufkleber hinten drauf. Muss dieser Vers auf diesen Aufklebern irgendwo drauf sein? Wir können keine neuen Aufkleber für euch drucken. Das gab es irgendwie von so einer Kirchendruckerei. Und und dann habe ich verzweifelt nach diesem Vers gesucht, weil eigentlich das der Vers war, den ich gerne als Konfirmationsvers gehabt hätte. Weil der ausgedrückt hat, was ich damals als Teenager mit meiner Konfirmation bezeugen wollte. Die Entscheidung, die ich getroffen habe und warum ich konfirmiert werden wollte. Aber der Vers war nicht dabei. Da musste ich einen anderen nehmen. Und das fand ich saudoof, ehrlich gesagt. Weil da machst du dir Gedanken und willst was ausdrücken, was auch noch zu diesem Fest passt. Und es gibt einfach diesen Vers nicht. Und als ich dann zu ein paar anderen gesagt habe, können wir nicht eine Revolution starten, damit wir diesen Vers kriegen, sagten alle, nö, wir wollen den nicht. Na, habe ich ihn halt nicht bekommen, habe ich einen anderen bekommen. Hat sicherlich auch seinen Sinn gehabt. Aber trotzdem finde ich diesen Vers seitdem etwas Besonderes für mich. Weil er eigentlich eine Entscheidung ausdrückt, die wir als Christen getroffen haben und eigentlich immer wieder treffen. Dass wir bei Gott bleiben wollen, in seinem Haus. Und dass wir das tun, weil Gutes und Barmherzigkeit uns folgen. Das Wort, was hier steht, heißt so ähnlich wie, die sind hinter mir her. Das ist eigentlich eher ein negatives Ding, ne? Dass man sagt, irgendwas ist hinter mir her, ist eigentlich was Schlechtes. Aber hier sind es Gutes und Barmherzigkeit, die sind hinter mir her. Oder aber man hat das Wort auch benutzt, wenn ein König unterwegs war, hatte er ein Gefolge bei sich. Das waren die Menschen, die ihn umgeben haben. Und dieses Gefolge hat ihn begleitet. Und David als König, der kannte das ja. Und er sagt, genauso wie meine Leibwächter um mich umher sind, wie vielleicht meine Küche, wie irgendwelche Beamte mich begleiten, wenn ich durchs Land reise, genauso umgeben mich die Güte und die Barmherzigkeit Gottes. Und sie durchziehen mein Leben. Immer wieder tauchen sie auf. Und warum ist das so? Das ist so, weil der Gott, an den ich glaube, gut und barmherzig ist. Weil Gott gut und barmherzig ist, schenkt er mir auch Güte und Barmherzigkeit. Denn das lesen wir in einem anderen Psalm von David. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte im Psalm 103. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und deswegen sagt er, ich möchte bleiben im Hause des Herrn mein Leben lang. Und da geht es nicht um irgendeinen Raum, um ein Gebäude. Den Tempel gab es noch nicht, die Stiftshütte war ja ab und zu mal hier, mal da. Natürlich kann das auch sein. Wir reden ja auch vom Gotteshaus, wenn die Kirche meint oder in der Gemeindehaus. Aber was es eigentlich meint, ist, ich bleibe in der Nähe, in der Gegenwart Gottes will ich bleiben. Ich will in seiner Familie bleiben, zu ihm gehören, mein Leben lang. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist, diese Entscheidung immer wieder zu treffen und manchmal auch öffentlich zu treffen. Beispiel, wenn man sich taufen lässt, bei der Konfirmation oder hin und wieder an der einen oder anderen Stelle, wo man das einfach bekennt und sagt, ja, ich will zu diesem Gott gehören. Und vielleicht ist es auch so ein Entschluss, mit dem man durch den Tag gehen kann. Ich will im Hause des Herrn bleiben. Auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich einkaufe, das Haus Gottes ist immer um mich herum. Und so wichtig diese Entscheidung aber auch ist, dass ich sage, ich will das, gibt es ja eine Voraussetzung dafür. Es ist ja nicht mein Haus, in dem ich bleiben will. Es ist ja Gottes Haus. Und so wie Norbert das gesagt hat, bei jemand anders ins Haus kann ich ja nur kommen, wenn er die Tür aufmacht und mich einlädt. Wenn er sagt, das ist mein Haus, du bleibst draußen, komme ich nicht rein ins Haus Gottes. Vergessen. Und Gott sagt, ich will dich in meinem Haus haben. Ich lade dich ein. Ins Haus Gottes kann man nicht, wie bei anderen Menschen, auch einfach so hinkommen und sagen, hallo, hier bin ich jetzt, ich bleib. Wenn Gott es nicht wollen würde, hätten wir ein Problem. Aber wir glauben an einen Gott, der die Tür weit aufmacht und sagt, komm rein, willkommen bei mir, willkommen zu Hause. Und genau das macht Gott, ja sogar noch mehr. David betet, du bereitest vor mir einen Tisch. Dieses Wort bereiten ist mehr als ich decke den Tisch mal so zweckmäßig. Wie man es vielleicht beim Frühstück macht, jeder kriegt seine Tasse, seine Schüssel, auf geht's essen. Bereiten heißt, der Tisch wird schön gedeckt, er wird feierlich gedeckt, er wird festlich dekoriert. Also da ist nicht nur das Nötigste drauf. Und jetzt stellt euch mal so einen Tisch vor. So einen richtig schön festlich gedeckten Tisch mit edlem Geschirr, schönen Gläsern. Kerzenschein, macht die Augen vielleicht mal zu, wenn ihr wollt, das sind liebevoll gefaltete Servietten, delikates Essen, leckere Getränke, wow, so ein richtig, richtig schöner Tisch. Seht ihr den jetzt vor euch so innerlich? Und dann seht ihr diesen Tisch und ihr fragt euch, wer sitzt denn eigentlich an diesem schön gedeckten Tisch? Ein Schaf. Kann das sein? Ein super, duper, schön gedeckter Tisch, feierlich. Und was hockt da? Ein Schaf hockt da als Gast und freut sich an diesem super, duper, schön gedeckten Tisch. Und es guckt dich an und sagt, mäh. Überlegt mal, all dieser Aufwand. Und das für ein Schaf oder eine Schafherde? Ich meine, wir sind im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Aber ganz ehrlich, Schafe gehören nicht an einen Tisch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Party war und da saß ein Schaf. Das gibt's nicht, das geht nicht. Schafe gehören da nicht hin, auch damals nicht. Also manchmal hat ein Hirte vielleicht ein Schaf mit ins Haus genommen, so ein kleines Lamm, wenn es gepflegt werden muss, kennt man ja auch. Hat dann so ein bisschen Fläschchen gekriegt und so. Aber das hat man nicht an den Tisch gesetzt. Das ist ein Schaf. Und der gute Hirte sagt, ich lade meine Schafe ein an meinen Tisch. Wie geil ist das denn? Ihr seid an meinem Tisch willkommen. Und der Abstand zwischen Hirte und Schaf ist schon ziemlich groß. Aber der Abstand zwischen Gott und Mensch ist noch viel, viel größer. Und trotzdem sagt Gott, ich lade euch ein an meinen Tisch. Ich will mit dir Gemeinschaft haben, Beziehung zu dir haben. Ich möchte, dass du bei mir zu Hause bist. Ich finde das großartig, dass wir so einen Hirten haben. Und dann ist es nicht nur ein Platz am Rand, wo man so sitzen darf, wo ein paar so Krümel noch rumliegen, sondern das Schaf sagt, du salbest mein Haupt mit Öl. Und schenkst mir voll ein. Ey, viele Schafe wären damit zufrieden, wenn sie irgendwo am Tisch des Hirten so einen Randplatz hätten und die Reste kriegen würden. Aber unser guter Hirte sagt, nein, will ich nicht, ich will viel mehr für euch. Ich will euch mit Öl salben. Ich habe gelesen, dass es damals ein Zeichen der Gastfreundschaft war, wenn der Gast durch die Wüste gedappelt ist, dann hat er nicht so feierlich gerochen. Ne? Und dann gab es so kleine Talgbällchen, die haben die Gäste dann vorm Essen auf die Stirn gekriegt. Und durch die Wärme sind die dann geschmolzen und da waren so ätherische Öle drin. Und es war wie so ein Wellness-Erfrischungstuch. Und es lief dann so runter und auf einmal hat sich so ein genialer Duft durch das Haus gezogen. Und alle, die da am Tisch saßen, haben diesen Duft gerochen. Und es war ein Zeichen des Willkommenseins. Und es hat auch irgendwie so für eine gute Atmosphäre einfach gesorgt. Dieses Öl, ich würde sagen, es ist ein besonderes Zeichen der Zuwendung Gottes zu uns. Und dann wird auch noch voll eingeschenkt. Der Becher ist bis zum Rand voll. Es wird nicht gespart. Es gibt Überfluss. Der Gott, an den wir glauben, ist ein großzügiger Gastgeber. Und wer zu ihm gehört, der wird beschenkt. Und man fragt sich dann schon, wie kann der große, heilige Gott Menschen voller Schuld und Egoismus so mit Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und Freundlichkeit überschütten. Und es hängt damit zusammen, dass er der gute Hirte ist. Der gute Hirte, der unglaublich viel für seine Schafe investiert, weil er sie liebt. Und Jesus sagt dann von sich selber, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Grund, warum wir in der Gegenwart und Nähe Gottes leben können, warum wir an seinem Tisch Platz nehmen können, ist, dass Christus für uns gestorben ist. Dadurch hat er die Tür aufgemacht für dich und mich ins Haus Gottes. Und er ist für uns gestorben, damit wir diesen Platz am Tisch Gottes haben, damit wir nach Hause kommen können, damit jedes Schaf an diesem Platz einen Tisch findet. Und deswegen sind wir in den Augen Gottes ja auch so unendlich wertvoll. Und darin nehmt Platz an seinem Tisch. Freut euch an seiner Zuwendung. Aber auch diese Folie ist ein Lückentext. Ist euch das aufgefallen? Da fehlt was. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was bedeutet jetzt das? Da ist dieser festliche Tisch reich gedeckt. Und das Schaf sitzt an diesem Tisch und ist sicher vor seinen Feinden. Draußen läuft der böse Wolf rum und denkt sich, da ist das Schaf. Und das Schaf sitzt da und sagt, Edge, du kannst mir nichts anhaben, weil ich bin beim guten Hirten. Der Wolf läuft da rum und ärgert sich und denkt sich, das ist eine Möglichkeit, diesen Psalm auszulegen, dass die Feinde dastehen und das Schaf im Angesicht seiner Feinde fröhlich mampft und feiert. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir das wissen. Die wenigsten von uns, nehme ich an, haben echte Feinde. Wendler und Pocher waren mal Feinde, jetzt sind sie angeblich wieder Freunde. Aber so ganz echte Feinde, die uns nach dem Leben trachten, die haben wir, die meisten von uns hoffentlich nicht. Damals war das schon anders. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die es nicht gut mit uns meinen, die uns Böses wollen. Und es gibt auch Feinde, die uns das Leben madig machen wollen. Sorgen, Probleme, Konflikte, Krankheit, Dinge, die uns angreifen. Und David sagt, ja, das gibt es tatsächlich. Aber bei meinem Gott kann ich trotzdem feiern und sicher sein. Und dann würde das bedeuten, ja, die Feinde sind da. Und sie machen mir manchmal auch das Leben schwer. Aber mein Gott lädt mich ein. Und bei ihm bin ich sicher und kriege vielleicht die Kraft, um weiterzuziehen. Das sind die einen, die das so auslegen, dass Menschen fliehen in einem Beduinenzelt von Feinden verfolgt und dann dort den Schutz genießen des Gastgebers und die Feinde nicht an sie rankommen. Aber es gibt da noch eine andere Auslegung. Die fand ich auch interessant. Die sagen auch, das Schaf, der Mensch, flieht an den Tisch des guten Hirten und hat dort einen guten Gastgeber und ist sicher. Aber die Feinde, menschlichen Feinde jetzt, wie geht denn der gute Hirte mit denen um? Sperrt Gott sie wirklich aus? Und sagt, nee, du magst den Klaus nicht, deswegen bleibst du jetzt da draußen? Oder ist der gute Hirte nicht der gute Hirte für alle, die an ihn glauben und die an ihn glauben wollen? Und kann es nicht sein, dass im Angesicht meiner Feinde bedeutet, dass man am Tisch des guten Hirten zusammenkommt und dass dort sowas wie ein Wunder der Versöhnung passieren kann? Dass aus dem Feind ein Freund wird, weil er auch bei diesem guten Hirten an den Tisch geladen ist? Und dass beide Seiten ihre Feindschaft begraben, weil sie in der Nähe Gottes unter dem Kreuz stehen. Und weil das Kreuz eben nicht nur diese Dimension hat, von oben nach unten, dass wir mit Gott verbunden sind, sondern weil das Kreuz uns auch miteinander verbinden will. Auch wenn wir uns nicht leiden können, wenn wir uns unsympathisch sind, wenn wir einen Konflikt miteinander haben, sind wir nicht an diesem Tisch Gottes zur Versöhnung aufgefordert. Und auf einmal gibt es nicht mehr dieses Die und Wir, sondern es gibt nur noch uns am Tisch Gottes. Und spätestens am endgültigen Tisch Gottes, beim großen Festmahl in der neuen Welt, ist es so. Weil da heißt es doch bei Jesaja, da werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Das ist dieses Bild. Da werden Menschen, die verfeindet waren, die gegeneinander gearbeitet haben, miteinander am Tisch Gottes sitzen. Weil Versöhnung bei Christus möglich ist. Und wenn wir an den Tisch Gottes kommen, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist auch dann Versöhnung etwas, was dort geschehen soll. Was uns verbindet durch das Kreuz Gottes. Christus ist auch dafür gestorben, dass Menschen sich versöhnen und in guten Beziehungen leben. Das ist leider noch nicht überall Wirklichkeit, auch nicht unter Christen. Aber es ist Gottes Plan für uns, ein versöhntes Miteinander an seinem Tisch, in seiner Gegenwart. Und dort beschenkt er uns als seine Schafe, dass wir im Angesicht unserer Feinde vielleicht versöhnt leben, unser Haupt mit Öl gesalbt bekommen und das uns voll eingeschenkt wird. Und deswegen sagt David, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er hat diesen Gott als gut und barmherzig erlebt, immer und immer wieder. Und er möchte bei ihm bleiben, an seinem Tisch sitzen, seiner Familie gehören, in seiner Nähe leben. Ich wünsche mir das auch. Und ich hoffe, jeder von euch auch. Und wenn wir jetzt miteinander Gott anbeten, könnt ihr das auch im Lobpreis ausdrücken durch die Lieder oder indem du ihm das nochmal sagst in deinem Herzen und sagst, ja Gott, in deinem Haus, da möchte ich bleiben mein Leben lang. Aber wir laden euch auch ein, dass ihr an seinen Tisch kommt, dass wir während des Lobpreises Abendmahl miteinander feiern. Und wir haben uns wegen der ganzen Corona-Geschichte diesmal entschieden, dass wir nur Einzelkelche nehmen und dass wir es auch als Station aufbauen. Das heißt, während des Abendmahls geht ihr einfach hin, nehmt euch ein Stück Brot und dann einen kleinen Kelch und feiert Abendmahl. Toucht nicht alles an, ne? Macht man sonst auch nicht, aber jetzt ganz besonders nicht. Aber einfach hinzugehen und zu sagen, ja, das ist Christus, der für mich gestorben ist, der sein Blut für mich vergossen hat. Und begegnet ihn an seinem Tisch. Und wir laden euch auch ein, im Stehkaffee-Raum steht ein Kreuz. Und da gibt es Steine. Und vielleicht sagst du, da ist sowas wie ein Feind in meinem Leben. Eine Angst, eine Sorge, irgendwas. Und dann leg diesen Stein einfach an dieses Kreuz und sagt, bitte Jesus, hilf mir, damit gut umzugehen. Und es gibt kleine Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren. Das sind vielleicht die Menschen, mit denen du gerade einen Konflikt hast, ein Problem, wo du nicht im Reinen bist. Dann stell die auch hin und bete um Versöhnung. Dass Gott dir den Mut schenkt, das anzusprechen, zu klären, vielleicht ein Wunder tut, Frieden schenkt. Und gib es deinem Gott. Und zu guter Letzt gibt es hinten noch ein Haus des Herrn, von der Sabine gemalt, vielen Dank. Da kann man einfach nochmal sagen, ja, ich will es Jesus und für mich selber nochmal einfach sagen, ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Und ihr könnt euch einfach so einen Klebepunkt nehmen, der auf dem Bistotisch daneben ist und den reinkleben und sagen, das bin ich im Haus des Herrn und da bleibe ich drin. Einfach nochmal so, um es für euch selber festzumachen. Und wenn ihr sagt, ich will einfach nur Gott anbeten und loben, ist auch gut. Je nachdem, wie euch so zumute ist. Und wir gönnen uns jetzt diese Zeit, dass wir im Lobpreis den Blick auf Gott richten. Und wenn ihr sagt, nee, ich würde kein Abendmahl feiern, macht's. Punkt kleben, Stein legen, Person, wie auch immer ihr mögt. Was Gott euch aufs Herz legt, öffnet eure Herzen für ihn. Er ist unser guter Hirte. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.